MENA Watch, der Talk.
Du hast 2007 an der Leibniz-Universität Hannover die Masterarbeit im Studium Politikwissenschaften mit Prädikat abgeschlossen. Der Titel war Kurdische Jesiden in der Diaspora und gesellschaftspolitische Bedingungen ihrer Integration sowie Integrationspolitik in Europa. Du kämpfst ja auch mit deinem Verein Hawar für die Volksgruppe der Jesiden. Wie ist denn deine persönliche Verbindung dazu und was macht der Verein?
Ja, wir sind entstanden auf der Asche des Völkermords an unserer Religionsgemeinschaft 2014, als die IS-Mörderbanden in unsere Dörfer im Irak, in Syrien eingefallen sind, vom 2. auf den 3. und die Weltöffentlichkeit zum teilweise ersten Mal davon erfahren hat, dass es uns als Religionsgemeinschaft überhaupt gibt. Das heißt, die Geschichte, die uns verfolgt, seitdem es uns gibt, die wurde plötzlich erzählbar. Und so ist dann eben auch dieser Verein entstanden und auch der Name Hawar bedeutet Hilfe. Und unsere Menschen haben so oft nach Hilfe gerufen, dass es mittlerweile auch ein Synonym ist für Völkermord.
Und wie ist der persönliche Bezug?
Naja, ich bin Jesidin, ich bin Kurdin, ich bin Deutsche, ich bin Europäerin, ich bin Mensch. Ich habe mich nie als Pressesprecherin des Jesidentums verstanden. Ich finde das immer schwierig, wenn man sozusagen, wenn die Identität so verhaltensbestimmt ist, dass man nichts anderes mehr sieht. Und ich habe mir als kleines Kind aber auch schon immer die Frage gestellt, warum wir anders behandelt werden als andere, warum wir angegriffen werden, warum ich mich in der Schule, in der Grundschule schon erklären musste, dass ich angeblich ungläubig bin, dass wir kein eigenes Land haben, dass man bei uns nicht ist, dass wir nicht ins Paradies kommen. Das sind eigentlich Dinge, die kleine Kinder nicht hören sollten. Und mit denen mussten wir uns auseinandersetzen. Und was ich traurig finde, ist, dass meine Nichten mittlerweile Jahrzehnte später dieselben Fragen gestellt bekommen. Und das mitten in Deutschland. Wir sind ja hier geboren. Und insofern ist das, was wir machen, unser Engagement, der war eigentlich alternativlos. Also der ist nicht losgelöst zu verstehen von der Identität, aber ich glaube trotzdem, dass Zeiten wie diese zeigen, dass wir Identitäten auch überwinden müssen und dass die universalistische Kraft des Menschseins, das ist das, was wir in den Vordergrund rücken und wie wir uns auch als Hawar-Help verstehen.
Und würdest du jetzt Jesiden als eine eigene Volksgruppe oder eine Religion oder wie beschreiben und wo leben überall Jesiden?
Genau. Die Frage, ob die Jesiden eine Religionsgemeinschaft sind oder eine Volksgemeinschaft, ist eine sehr relevante für eine Gruppe, die verfolgt wird, seitdem es sie gibt. Und ähnlich wie bei den Juden und Jüdinnen begreifen sich die meisten Jesiden ethnisch und religiös als Jesiden, weil Jesiden verfolgt werden, seitdem es sie gibt, als Jesiden. Und trotzdem sozusagen gibt es da im Laufe der Jahrhunderte auch Unterschiede. Es gibt auch Jesiden, die sich auch mit als Kurden ethnisch definieren. Dazu gehöre ich zum Beispiel. Aber beispielsweise die Jesiden aus dem Irak, die definieren sich religiös und ethnisch auch als Jesiden, auch aufgrund der Unterdrückung.
Wann ungefähr ist denn die Religion entstanden?
Das Jesidentum ist eines der ältesten Religionen des mittleren, vorderen Orients und geht zurück bis 2000 Jahre vor Christus. Ist eines der ältesten Religionen tatsächlich, auch nachweislich. Es gab viele Wissenschaftler, die darüber berichtet haben, die selber leider nicht jesidischstämmig waren. Wir sind ja tausende von Jahren auch von Bildung ausgeschlossen gewesen, aufgrund der Verfolgung mit verheerenden Folgen. Deswegen gab es kaum Wissenschaft, schon gar nicht von uns. Das heißt, es gibt viele Gemeinsamkeiten beispielsweise auch mit dem jüdischen Volk. Aber ein großer Unterschied ist, dass wir eine apolisierte Religion sind. Also, dass wir sozusagen wenig Kenntnis und Wissen haben über die eigene Religionsgemeinschaft. Und ich weiß auch, ich bin so aufgewachsen, dass meine Mutter immer gesagt hat, das darfst du nicht. Und wenn ich gefragt habe, warum, dann hat sie gesagt, weil wir Jesiden sind. Mhm. Und das musste reichen als Antwort. Aber die strenge Heiratsregel, die wir beispielsweise haben, die es bei euch ja auch gibt, die ist auch entstanden aufgrund von Verfolgung. Das wissen immer viele nicht, weil es dann immer heißt, ja, das kann ja wohl nicht wahr sein. Natürlich kann das nicht wahr sein in Zeiten der Diaspora und Moderne. Aber zu seiner Zeit, als diese Heiratsregel entstanden ist, ging es lediglich um den Erhalt und den Schutz der Religionsgemeinschaft. Denn das, was den Jesiden passiert ist durch die IS-Mörderbanden, das ist uns passiert, seitdem es uns gibt. Also ich kann mich an die Geschichten meiner Großmütter und Großväter erinnern, unsere Frauen, unsere Tanten, die entführt worden sind, auch in den Heimatregionen. Wir sind ja angesiedelt im Irak, in der Türkei, in Syrien, Teile Georgiens und Russlands. Und insofern war auch das Thema der Zwangskonvertierung, der Entführung, der Entmenschlichung, der Dehumanisierung und auch der Völkermorde, wir sagen 72 als mythische Zahl, für unzählbar. So oft sind die Jesiden Genoziden ausgesetzt gewesen. Und ich bin insbesondere seit dem 7.10. geschockt darüber, mit wie viel antijesidischem und antikurdischem Rassismus wir uns auch wieder auseinandersetzen müssen. Und das ist, glaube ich, auch nicht losgelöst zu verstehen von unserem Engagement gegen beispielsweise auch den Antisemitismus und jedwede Menschenfeindlichkeit, zu der für uns natürlich auch Islamfeindlichkeit gehört. Und dass man dann plötzlich wieder reduziert wird auf seine Herkunft in der Art und Weise, hätte ich nicht für möglich gehalten. Und das Gefährliche daran ist, dass einem auch das Urteilsvermögen abgesprochen wird, so nach dem Motto, die sind ja traumatisiert, was sollen die schon darüber wissen? Und da habe ich schon das Gefühl, dass nochmal neue Wahrheiten, die nebeneinander existieren müssen, schwer auszuhalten sind.
Du hast ja zwei Filme gemacht. Zum einen 2014 Hawar, meine Reise in den Genozid, und dann 2019, der kam 20 ins Kino, den Film Jiyan, die vergessenen Opfer des IS. Mhm. Erstmal, warum war es nötig, nochmal so eine Dokumentation zu machen? Und wie war so die Reaktion der Öffentlichkeit darauf?
Wir müssen immer wieder darüber berichten, solange wir leben und solange es passiert. Und diese Lektion hat mir ein Holocaust-Überlebender in Miami übermittelt, als wir vor ungefähr 10 Jahren dort waren. Und es ging wirklich darum, auch zu verstehen, wie das passieren konnte, was passiert ist, als größtes Menschheitsverbrechen. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich mich dann mit ihm ausgetauscht habe und gesagt habe, ja, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir darüber reden, was passiert ist. Und dann hat er gesagt, stopp. Nicht nur was, sondern dass es passiert ist. Denn selbst dieses Verbrechen wird geleugnet bis heute. Und das habe ich eigentlich nie vergessen. Und für uns auch als Kurdinnen und Jesidinnen, die das Glück hatten, in einem Land aufzuwachsen, wo wir von der Freiheit und Sicherheit so profitieren konnten, dass wir heute die geworden sind, die wir sind, war es eine Verpflichtung, eine Verantwortung, die alternativlos war, darüber zu berichten, von den Gräueltaten der IS-Mörderbanden. Das war mein life-changing Moment 2014. Ich konnte nicht weggucken, nachdem, wie ich aufgewachsen war, sozialisiert worden war und mit diesen Verbrechen, für die sich zu der Zeit niemand interessiert hat. Das darf man dabei nicht vergessen. Das heißt, da passiert ein Völkermord im 21. Jahrhundert und niemand interessiert sich dafür, weil wir keine Lobby haben. Und das war der Moment für mich, wo ich gesagt habe, ich muss dahin, koste es, was es wolle. Und daraus ist dann eben dieser Dokumentarfilm entstanden. Und der zweite Dokumentarfilm, der war im Grunde genommen eine Hommage an die IS-Überlebenden, die gesagt haben, die Saat des IS darf niemals aufgehen. Und deswegen sagen wir, dass wir überlebt haben und dass wir stärker sind als der IS. Und diese Geschichten dieser Frauen, die wollten wir sichtbarer und hörbarer machen.
Ich erinnere mich an einen Beitrag, in dem es um die Frage ging, ob die Frauen wieder aufgenommen werden in der Gemeinschaft, weil ja, wie sie auch, wie du schon vorher gesagt hast, wenn sie von anderen Männern dann eben auch vergewaltigt und missbraucht wurden, dass eigentlich normalerweise außerhalb der Gemeinschaft dann nur gelebt werden kann. Das würde bedeuten, jeder Jeside oder jede Jesidin, die sich einen Partner außerhalb der Gemeinschaft suchen, müssen dann diesem Partner folgen. Der kann nicht als Jeside aufgenommen werden. Aber in dem Fall von den missbrauchten Frauen hatte der geistliche Führer dann anders entschieden. Wie war das? Wie haben sich die Frauen auch wieder gerappelt?
Ja, das war, also für eines der ältesten Religionen dieser Welt war das historisch. Mhm. Also kam das einer Reform gleich, denn das war das Kalkül der IS-Mörderbanden. Sie haben diese Frauen ganz bewusst vergewaltigt. Das Thema Vergewaltigung als Kriegswaffe gibt es, seitdem es Kriege gibt. Die Genozidabsicht, die bei den Jesiden nachgewiesen worden ist, war, dass die Jesidinnen auch deswegen vergewaltigt worden sind, damit sie danach keine Jesidinnen mehr sind. Das war das Kalkül, auf das die IS-Mörderbanden gesetzt haben. Und diesen Gefallen hat unsere Religionsgemeinschaft trotz aller Herausforderungen eben nicht getan. Und unser religiöses Oberhaupt hat dann entschieden, diese Frauen bleiben Jesidinnen, fernab von falsch verstandenen Traditionsverständnissen und Kulturfragen. Und ich werde nie vergessen, ich habe das selber erlebt, wie wir dann mit diesen Frauen, die sich selber sozusagen gepeinigt gefühlt haben für etwas, für das sie nichts können, dann in unsere heilige Stätte gegangen sind. Und das sind Szenen und Bilder gewesen, auch von Emotionalität, von Tränen, die dort geflossen sind, die man niemals vergessen wird. Und ich glaube, das ist etwas, was man gar nicht hoch genug anrechnen kann. Denn keine Frau, die vergewaltigt wird, ist selbstverständlich daran schuld, sondern das Unrecht, was beschwiegen wird, das muss enttabuisiert werden. Und die einzigen, die dafür verantwortlich sind, sind diese IS-Mörderbanden. Und auch die Kinder, die aus diesen Vergewaltigungen entstanden sind, auch für die müssen wir da sein.
Ich sehe da ja auch Parallelen zu dem, was jetzt die Hamas macht, mhm. weil bei den Juden ist es nicht so streng, mhm. aber natürlich hoffen die oft wegen der Länge, dass die Frauen dort gefangen sind, dass da entstandene Kinder dann nach ihrem Verständnis, die Muslime haben ja bei, das ist ja das Kind dem Manne folgend, aber das wird nicht aufgehen, die Saat, sag ich jetzt mal. Ich sag noch mal, was du alles gemacht hast, damit man auch ein bisschen versteht, mit wem man es hier zu tun hat. Du hast bei der Deutschen Orientstiftung in Hamburg gearbeitet und warst dann Autorin, Fernsehjournalistin, Filmemacherin, Kriegsberichterstatterin, Politikwissenschaftlerin, Sozialunternehmerin und Gründerin, wissen wir jetzt. Die Fragen, die du jetzt auch gestellt hast zu Menschenrechten und humanitärer Hilfe, haben dich tatsächlich als Sachverständige in den Bundestag gebracht. Das ist sicherlich eine ehrenvolle, aber auch sicherlich auch schmerzhafte Aufgabe, weil ich nicht glaube, dass alle Bundestagsabgeordneten dem immer emotional folgen können, aber ich hoffe es, ja. Du hast auch viele Auszeichnungen für deine Arbeit und deine Filme bekommen. Die Frage, die ich jetzt habe, wirkt sich das auf deine Ziele aus? Und du hast nämlich Ende 2023 nochmal einen Aufruf gemacht, dass Jesiden nicht abgeschoben werden dürfen. Was würde dann passieren, wenn sie abgeschoben werden? Und was ist nach deinem Aufruf passiert? Ist da wirklich, wirklich drauf geachtet worden?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass Öffentlichkeit in Menschenrechtsfragen ein Überlebensmechanismus ist. Und es geht darum, dass wir diese Hörbarkeit und Schallverstärkung einsetzen müssen für die Menschen, die nicht gehört werden. Und was sind alle Preise dieser Welt wert, wenn unsere Leute wieder abgeschoben werden? Was ist die Anerkennung des Genozids wert im Deutschen Bundestag, die stolz verkündet wurde, wenn Monate später Jesiden wieder in Genozidgebiet abgeschoben werden? Und genauso wie wir uns da gefreut haben, dürfen wir jetzt nicht schweigen. Deswegen haben wir auch diesen offenen Brief an die Innenministerin verfasst, an Nancy Faeser, wo wir diesen Abschiebestopp bundesweit fordern. Wir sind sehr dankbar, dass drei Bundesländer inzwischen nachgezogen sind. Und wir fordern das natürlich einheitlich. Und auch das ist der Grund, warum wir wieder in Shingal waren, warum wir diesen Dokumentarfilm machen, warum wir es konkretisieren, was das bedeutet für eine Religionsgemeinschaft wie unsere. Es gibt gerade mal 1 Million weltweit. In diesen Tagen hören wir oft von Minderheiten. Aber da, hier geht es wirklich um eine Minderheit in der Minderheit. 1 Million weltweit, 500.000 auf der Flucht, die andere Hälfte in der Diaspora. Die Jesiden fragen uns, wohin mit uns? Und wir haben keine Antwort darauf. Und wie kann es sein, dass Deutschland, wo die größte Diaspora lebt, über 200.000 Jesiden nach dem Irak und als dritte Gruppe Russland genau dahinter, dass wir diese Menschen wieder abschieben? Und ich will es konkretisieren, auch am Beispiel einer Familie im Allgäu, wo der kleine Sohn, der autistisch ist, der nie eine andere Sprache gesprochen hat außer Deutsch, plötzlich jetzt wieder in Shingal ist und gar nicht weiß, wo er gelandet ist. Seine beiden älteren Schwestern, 21, 23, durften hierbleiben, weil sie Pflegekräfte sind. Und die Eltern mussten auch zurück. Wie gehen wir mit Familien um? Ist das unser Verständnis von Nächstenliebe? Wo ist der humanitäre Ansatz? Und ist das wirklich die richtige Entscheidung, solche Menschen abzuschieben, die rechtstreu sind, die einen Teil dieser Gesellschaft ausmachen, völlig losgelöst von der Frage, was das für die Jesiden selber bedeutet? Und es geht wirklich darum, wie wir mit Menschen umgehen, nicht nur mit Jesiden und Jesidinnen. Und wir finden das sehr, sehr wichtig, dass das gesehen wird. Und wir wollen auch nicht so tun, als wenn wir machtlos wären. Also wir wissen auch von dem Lagebericht des Auswärtigen Amts, dass unsere Eindrücke eben auch bestätigt. Aber das zeigt eben, warum wir nicht nachgeben dürfen, warum wir nicht aufgeben dürfen, warum ich diesen Satz, jetzt ist auch mal gut, nicht mehr hören will. Es ist niemals gut. Jetzt ist auch mal gut. Also den Gefallen werden wir den Menschen nicht tun, solange weiter Menschenrechtsverbrechen stattfinden. Egal an wem.
Hat Nancy Faeser geantwortet?
Bis jetzt noch nicht. Wir bleiben aber dran. Wir sind da eben, wie gesagt, auch im intensiven Austausch. Es finden Gespräche statt auf allen Ebenen. Wir sind im sehr engen Austausch auch mit dem BAMF beispielsweise, mit verschiedenen Parlamentariern. Und wir haben sehr große Solidarität auch im Rücken. Und die müssen wir jetzt sinnstiftend einsetzen.
Also am 7. Oktober der brutale Übergriff der Hamas in Israel auf israelische Frauen und Männer und auch dieser Überfall auf das Musikfestival haben ja sehr viel Empörung hervorgerufen. Und du warst dann am 25. Oktober Moderatorin auf der größten Demo, die pro-israelisch stattgefunden hat, am Brandenburger Tor. Du hast dann allerdings einiges erlebt. Erstmal, warum hast du es gemacht und was ist passiert?
Für mich war es eine Herzensangelegenheit und Selbstverständlichkeit nach dem, was dort am 7.10. passiert ist. Und für mich war in dem Moment, wo es passiert ist und die ersten Bilder weltweit rumgehen, ein Déjà-vu. Also diese Bilder, die ich dort gesehen habe, die Art und Weise, wie Juden und Jüdinnen entmenschlicht und dehumanisiert worden sind, haben mich sofort daran erinnert, was die IS-Mörderbanden mit den jesidischen Frauen gemacht haben. Und der einzige Unterschied ist die Empörung, die ausgeblieben ist. Und das hat mich geschockt. Und für mich war klar, dass wir das, was wir sehen, dass wir dafür auch Verantwortung tragen. Und für mich, die wir ja Judenfeindlichkeit und Antisemitismus bekämpfen, seitdem wir uns an unseren Aktivismus erinnern können, war auch klar, dass wir Solidarität laut an den Tag legen. Aber diese Rechnung hatten wir ohne die Menschen um uns herum gemacht. Also scheinbar war es so, dass Leute wie wir das nicht so einzuordnen haben. Und das hat natürlich was mit der Herkunft zu tun, dass wir aus dem Mittleren Nahen Osten kommen, dass wir migrantisch gelesen werden, dass wir Jesidinnen sind, Kurdinnen sind. Und als ich diese Solidaritätskundgebung gegen Antisemitismus moderiert habe, habe ich sehr, sehr viele Anfeindungen bekommen. Und wir leben in Zeiten, wo wenn man markiert wird als Zionist oder Right-Wing-Activist, wo es sehr, sehr gefährlich werden kann. Und das hatte dann eben auch diese Morddrohung zur Folge, die ich dann auch zur Anzeige gebracht habe. Und was ich daran bedauert habe, war, dass ich das deswegen nicht verstanden habe, weil wir uns allen Seiten gewidmet haben, allen Toten. Also wir machen ja keine Unterschiede aufgrund von Ethnie, Nationalität und Religion. Das heißt, wir haben das palästinensische Leid benannt, genauso wie das jüdische. Aber ich habe immer wieder festgestellt, und das tue ich bis heute, dass je nachdem, welche Menschen du benennst oder welche Verbrechen, dass das unmittelbare Auswirkungen hat und dass wir in Zeiten leben, wo diese Gleichzeitigkeit nicht ausgehalten wird und dieser Konflikt dich zwingt, dich zu positionieren, und die Positionierung lautet, auf welcher Seite stehst du? Und jeder, der es wagt, ein sowohl als auch auszusprechen, dafür im Grunde genommen mit dehumanisiert wird. Das ist eigentlich das Problem. Und solange Frauen und Männer in den Händen der Hamas sind, solange diese Terrororganisation, die für diesen 7.10. verantwortlich ist und willentlich in Kauf genommen hat, all diese Toten, im Übrigen auch die palästinensischen Toten, die Saat der Hamas ist längst aufgegangen. Mhm. Und die hat sich dann zurückgezogen, aber dieser Flächenbrand, da sind wir in vollem Gange mittendrin. Und das hat natürlich verheerende Folgen. Und das ist etwas, mit dem wir auch uns tagtäglich auseinandersetzen, auch ganz konkret in unseren Projekten. Meine Schwester hat zum Beispiel auch ein Fußballprojekt, wo sehr viel palästinensische Mädchen sind, jüdische. Und das ist das, was uns interessiert, wie wir diese Spaltungsdynamiken überwinden können. Aber das soll jetzt nicht so larifari klingen, dass diese Arbeit auch voraussetzt, Klartext zu sprechen und jedwede Menschenfeindlichkeit zu verurteilen, egal welcher Religion diese Menschen angehören. Und dass wir bei niemandem ein Ja-Aber dulden und Judenhass und Antisemitismus genauso bekämpfen wie Islamfeindlichkeit. Das ist für uns eine Maxime. Und dazu gehört auch, einen Al-Quds-Tag zu verurteilen, wo auf Deutschlands Straßen Regimepropaganda betrieben wird für ein Regime, was Blut an den Händen kleben hat, ein Mullah-Regime im Iran, was mitverantwortlich ist und die größte Finanzmacht der Hezbollah und Hamas. Und wie kann es sein, dass das Mut erfordert, das überhaupt auszusprechen? Was ist? Das ist das, was ist. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und wir merken aber schon, dass das ein sehr tabuisierter Bereich ist, wo jede Halbsatz auf die Goldwaage gelegt wird und wo kein Wohlwollen akzeptiert wird und wo immer im Grunde genommen auch der Fehler gesucht wird und wir damit ablenken, beispielsweise von den Gefangenen, aber auch von den ganzen zivilen Toten. Und niemand kann das gutheißen, dass Kinder zu Tode kommen beispielsweise oder der Hilfskonvoi. Und auch dazu haben wir uns geäußert und auch das haben wir verurteilt. Und wir leben in Zeiten von gefühlten News, von Fake News, von Desinformationskampagnen, wo Dinge behaupten, die nicht der Wahrheit entsprechen. Das ist das andere. Aber das Gefährliche daran ist, dass wir mit Menschen zu tun haben, die markieren und sich Menschen raussuchen und dehumanisieren und das Feuer machen, Dynamit reinwerfen, sich dann zurückziehen und dann so tun, als wenn sie mit dem Ergebnis am Ende nichts zu tun gehabt hätten. Und das hat Folgen. Und wie nah wir da dran sind, merken wir ja auch gegenwärtig in unseren hiesigen Gesellschaften. Und da glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir uns weiterhin einmischen müssen, sonst setzen sich die falschen Narrative durch, die auch Konsequenzen haben für uns. Und deswegen sage ich es nochmal, weil ja immer so getan wird, als wenn man keine Israel-Kritik betreiben dürfte, obwohl das der einzige Begriff ist, der es sozusagen ins Lexikon geschafft hat, haben wir ja sozusagen in der Form beispiellos nicht mehr erlebt, bedeutet das für mich eben auch, dass wir Juden weltweit nicht dafür haftbar machen. Und es beschämt mich, dass wir dieser Tage wieder Brandanschläge haben auf Synagogen. Was können deutsche Juden für das, was in Israel passiert? Und das dann sozusagen umzudrehen, um sozusagen auch Antisemitismus damit zu legitimieren und auf der anderen Seite genauso. Also, dass wir in Zeiten leben, wo jeder nur noch Antisemit, Rassist und Zionist ist, das hat natürlich mittelbare Folgen. Und diese aggressive Rhetorik, die überträgt sich auch auf die Lebensbereiche. Und das verunsichert die Menschen. Also ich habe mit sehr vielen Menschen zu tun, die sehr beschäftigt sind von dem Thema, aber sich nicht mehr trauen, darüber zu sprechen. Aber ich möchte nochmal auf den Kernpunkt zurück, wo mit diesen Begriffen um sich geschmissen wird. Und wo ich denke, genauso wie wir aware sind und sensibilisiert dafür, dass über Rassismus derjenige sprechen darf, wer von Rassismus betroffen ist, sollte dasselbe doch auch für den Antisemitismus gelten, dass die von Antisemitismus betroffenen Menschen hörbar gemacht werden müssen. Aber wenn wir uns dieser Tage umgucken, dann haben wir es mit sehr viel Entlastungsargumenten zu tun. Mein jüdischer Freund hat aber auch gesagt, das und das. Und da glaube ich schon, dass es mehr wieder um tiefes Wissen gehen muss, als um Freizeitaktivismus bei Instagram. Und da glaube ich schon, müssen wir uns eben auch Gedanken machen. Und selbstverständlich können wir Kritik üben. Aber wir sollten das schaffen, ohne dabei antisemitisch zu sein und rassistisch und islamfeindlich. Und das ist das, was wir einfordern und auch vorleben.
Naja, das Problem ist, dass zum Beispiel die IRA-Definition versucht hat, den Antisemitismus in verschiedenen Aspekten zu formulieren und seltsamerweise Leute ihn immer wieder kritisieren. Also ich finde, es ist eine Grundlage, man kann sie akzeptieren und man kann sehen, dass man seine eigene Definition daraus fischt, aber das ist eben das Problem. Ich wollte noch mal auf die feministischen Gruppen kommen. Mhm. Wie haben die denn auf das Schicksal der versklavten Jesidinnen reagiert und auch aktuell auf die israelischen Frauen, die da entmenschlicht werden? Zum Beispiel, wie geht die UN-Kampagne Orange the World, die sich ja gegen geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen eigentlich engagiert? Haben wir darüber was gehört?
Also es hat mich wirklich geschockt, wie lange Frauenrechtsorganisationen weltweit geschwiegen haben. Und
bei beiden Gruppen oder
vor allem bei den jüdischen Frauen.
Ja.
Das war nochmal eine neue Dimension, das muss ich ganz offen sagen. Also auch bei den Jesidinnen war es schwierig, denn was wir gemeinsam haben, sind unsere Täter. Und das hat nicht ins Bild gepasst. Und ich glaube, dieses Gefühl der Minderheit in der Minderheit, dass wir sozusagen auch in dem Konstrukt sozusagen der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte aus dem Mittleren Nahen Osten auch nochmal isoliert sind, das ist etwas, was hier viel zu kurz kommt in den Diskurs. Und es hat mich beschämt, dass die Frauenrechtsorganisationen so lange geschwiegen haben, weil die Frauen, die vergewaltigt worden sind, Jüdinnen waren. Und MeToo anlässt I'm Jew etwas war, was sich ja dann leider auch durchgesetzt hat. Und deswegen finde ich es sehr, sehr wichtig, das immer wieder zu konkretisieren und über diese Frauen, die ja jetzt auch das Schweigen brechen, was wahnsinnig mutig ist. Und sie brechen das Schweigen deswegen, weil sie sagen und zeigen wollen, dass es passiert ist und was da passiert ist und ein Zeugnis ablegen wollen, dass es unsere Aufgabe ist und das ist das Mindeste, diese Botschaften zu übertragen. Und auch bei den Jesidinnen haben wir zumindest in den ersten Wochen auf weiter Flur alleine gekämpft und wir wussten, dass wir selber dafür verantwortlich sind. Und ich kann gar nicht beschreiben, was das bedeutet, dass die jesidischen Frauen, die in die IS-Gefangenschaft waren, selber so viele Tabus gebrochen haben und damit im Grunde genommen auch einen Wandel in dieser jahrtausendalten Religionsgemeinschaft vollzogen haben, weil sie im Grunde genommen ein Tabu gebrochen haben und mit offenem Visier und offenem Gesicht auch der Weltöffentlichkeit gesagt haben, was ihnen passiert ist, weil sie Jesidinnen waren. Und ich glaube, dass sozusagen dieses enge Band, dass man sich darauf immer verlassen kann. Und das gilt für jüdische Frauen, das gilt auch für palästinensische Frauen, denen das passiert. Das gilt für kurdische, für jesidische. Ich will es nochmal sagen, wir machen die Unterschiede nicht.
Wie wirkt sich denn diese ganze Arbeit und das Engagement auf die Familie aus? Also du hast schon erwähnt, deine Schwester Tuba, die also auch sehr aktiv ist, mit dir Hawar gegründet hat, ein Sport, sie ist selber Sport, was war sie? Profifußballerin, ja, ist ja unglaublich. Und ist das vereinbar eigentlich mit der jesidischen Religion oder bist du da, seid ihr als Familie ziemlich außergewöhnlich und gibt es bei euch auch Brüder?
Ja, es gibt auch Brüder, vier Stück sogar, okay. Genau. Und ich glaube, das Besondere ist vielleicht wirklich, dass wir unser Framing hinter uns gelassen haben, unsere Identität und Herkunft und sie trotzdem nie vergessen haben. Also sie ist zwar ein Bestandteil, aber einer von vielen und nicht verhaltensbestimmend. Und im Grunde genommen bin ich dankbar, von Eltern erzogen worden zu sein, die immer diesen Menschenrechtsmuskel in uns gestärkt haben und gesagt haben, wenn es an der Tür klingelt, dann fragen wir nicht, wo die Leute herkommen, sondern wie wir helfen können. Und mein Vater hat für dieses Bleiberecht nicht nur für Jesiden, sondern auch für Muslime, für Iraner, für viele andere Menschengruppen gekämpft. Und damit sind wir aufgewachsen. Und ich glaube, dass wir bis heute davon auch profitieren und dass trotz aller Anfeindungen, die wir bekommen, dieser Wesenskern ein Stabilitätsanker ist. Dass wir auf diesem Minenfeld groß geworden sind. Dass diese heile Welt, die gab es ja bei uns nie. Und da muss ich auch mal an Hannah Arendt denken, dass wir uns als das verteidigen müssen, als dass wir angegriffen werden, aber dass wir auch nicht nur Vertreter einer Gruppe sind, ja, dass das eben auch nicht funktioniert. Und das ist ja das Problem, was wir gerade sehen, dass dann eben auch ein selektiver Menschenrechtsaktivismus zutage kommt, mit dem jemand wie ich sich auch auseinandersetzen muss. Denn in Tagen wie diesen überhaupt zu sagen, dass man Menschenrechtsaktivistin ist, erfordert sehr viel Mut, weil man natürlich auch die Erwartungen gar nicht erfüllen kann. Und das ist aber auch gar nicht mein Anspruch und mein Ziel, sondern für uns geht es wirklich um politische Gerechtigkeit. Uns geht es um die politisch Inhaftierten. Uns geht es um Umweltschützer, die nach 6 Jahren aus dem Foltergefängnis von Evin entlassen werden, an die zu erinnern. Uns geht es um Frauen, die in dieses Gefängnis kommen und vergewaltigt werden, diese Vergewaltigungen offen zu legen. Uns geht es darum, den Menschen eine Stimme zu geben, die gar keine mehr haben. Uns geht es um unsere Frauenhäuser in Afghanistan, wo Frauen mit ihren Kindern zugegen sind, die von Gewalt betroffen sind, wie wir da sozusagen in diesem Meer der Ungerechtigkeit weltweit Möglichkeitsinseln schaffen können. Und da denke ich natürlich auch an unsere Frauenhäuser im Irak, wo auch das Thema Einkommen, Weiterkommen eine sehr große Rolle spielt. Also es sind meistens auch viel pragmatischere Themen, als uns oft bewusst ist. Es geht auch um diesen Wiederaufbau, nicht nur von Kriegsgebieten, sondern eben auch von Menschen. Und das ist das, diese strukturelle Gerechtigkeit, was uns eben auch interessiert und parallel dazu eben auch diese Demokratieprojekte. Und das kann man sich vorstellen, da haben wir gerade eine Menge zu tun.
Und deine Familie insgesamt unterstützt dich? Also ich weiß, deine Schwester...
Also diese Familienfrage ist eine, die mich sehr beschäftigt, weil sie ist mein größtes Kraftfeld und meine größte Verwundbarkeit. Denn das, was wir machen, ist pur. Also ich gehe nicht auf eine offene Bühne und bin dann ein anderer Mensch. Ich bin auch nicht eine andere Funktion. Ich bin dann keine Politikerin, sondern ich bin ich und gehe als die auf die Bühne, die ich auch sozusagen privat bin. Das heißt, es gibt keinen Schutzschild in dem Sinne. Aber ich glaube, unser größtes Schutzschild ist genau diese Verwundbarkeit. Und das ist ja auch eine Ehrlichkeit, die das voraussetzt. Es ist auch eine moralische Komponente, die ich schwierig finde manchmal, weil wir sind alle Menschen, wir sind keine Heiligen. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, dürfen wir keine Angst haben vor unserer Verantwortung. Und worauf ich mich dann schon konzentriere, ist, wo kommst du her? Was haben deine Eltern geschafft? Was haben deine Vorfahren geschafft? Und ich liebe wirklich diesen Satz, auch wenn der einfach ist, wenn du mit deinem Herzen verbunden bist, kannst du nichts falsch machen. Und versuche immer wieder auch dieses Herz hervorzurufen, gerade dann, wenn auch mal die Wut aufsteigt oder wenn du das Gefühl hast, das ist ungerecht. Und ich könnte so viel erzählen, was uns alles passiert ist, auch seit dem 7.10., aber dann würde ich die Aufmerksamkeit zu sehr auf uns lenken, statt auf die, die viel mehr Hilfe benötigen, denn wir sind nicht die Betroffenen. Uns geht es gut. Wir leben in Sicherheit. Und das ist auch etwas, was ich mir von Aktivistinnen oder was ich vorlebe zumindest, ist, dass ich mitfühle, aber nicht mitleide. Und dass es auch nicht meine Aufgabe ist, anderen Menschen ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern was vorzuleben und zu sagen, wenn ihr mitkommen wollt, seid dabei, wir brauchen euch.
Schönes Schlusswort. Also ich hatte das Gefühl, wenn man in so einem Fokus steht wie du, dass man doch auch Ängste hat und dass man manchmal morgens denkt, oh je, heute schon wieder so ein schwerer Termin und meine Schwester hat auch Anfeindungen erlebt. Also ich mache mir Sorgen um meine Schwester. Solche Dinge, hoffe ich, sind eher am Rande bei dir.
Leider nicht.
Leider nicht.
Also wir leben mit der Angst, aber tatsächlich kennen wir es auch nicht anders. Und vielleicht ist das auch unser Kraftfeld, die Menschen daran zu erinnern, wer sie sein können, wenn sie diese Ängste überwinden. Wir können diese Ängste nicht abstellen, wenn wir bedroht werden, wenn wir angefeindet werden, wenn wir beschimpft werden. Und
von wo werdet ihr?
Von allen Seiten.
Was heißt das?
Wir legen uns ja mit allen an. Also die bekämpfen Rassismus, wir bekämpfen Islamismus, wir bekämpfen Antisemitismus, wir legen uns mit Geheimdiensten an, wir legen uns mit Regimen an. Wie beispielsweise dem Mullah-Regime. Wir legen uns mit Despoten an. Wir kämpfen für die Freiheitsrechte genauso in der Türkei beispielsweise. Wir werden von religiösen Extremisten angegriffen. Wir werden von Rassisten angegriffen. Wir werden von Antisemiten angegriffen. Wir werden von denen angegriffen, für die Ismen, die wir verteidigen sozusagen und sagen, dass wir jedwede Menschenfeindlichkeit bekämpfen müssen. Und dann ist es im Grunde genommen ganz einfach. Das heißt, das Einzige, was dann überbleibt, ist die Zivilgesellschaft.
Und in Deutschland fühlt man sich als Jesidin einigermaßen sicher? Oder ist das auch jetzt wegen rechter Politik, linker Politik, wegen der Vermischung der Gesellschaft schwieriger geworden?
Solange immer noch thematisiert wird, dass wir Jesidinnen sind, können wir uns nicht sicher fühlen, weil wir immer wieder darauf reduziert werden. Wenn uns abgesprochen wird, du hast vorhin aufgezählt, was ich alles mache, dass wir das sind, was wir gelernt haben, dass ich eine Politikwissenschaftlerin bin, beispielsweise eine Sozialunternehmerin mit Personalverantwortung, Politologin, Journalistin, solange sind wir auch einer Gefahr ausgesetzt. Und wenn ich mir angucke, mit was für einer Energie und was für einer Intriganz Leute versuchen, uns zu bekämpfen und uns zu verunmöglichen und uns zu denunzieren und uns zu canceln, uns zu töten digital, diese digitale Tötungsabsicht, damit wir verschwinden, damit wir schweigen, dann wird mir manchmal Angst und Bange. Hält mich das ab von meinem Aktivismus? Nein.
Wissen die, wo du wohnst?
Nein.
Gut, dann brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Okay, liebe Düsen, du bist beschäftigt, du musst los. Mhm. Der nächste Film, nur noch dein letzter Satz. Wann kommt der? Wie heißt der? Was macht der?
Also in dem nächsten Film geht es um eine Bilanz, die wir ziehen, 10 Jahre nach dem Genozid. Und der kommt genau am Gedenktag des 3.8. und wird einen Monat vorher auch schon gezeigt.
Hier in Berlin?
Oder? In Berlin.
Wie heißt der?
Wir sind uns noch
unsicher.
Okay. Genau.
Dann warten wir darauf. Danke dir für das Gespräch und toi 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 für deine Aktivitäten.
Danke dir.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.